dass wir Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir auf dein Wort hören können. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade gibst zum Predigen und allen, die hier sind und allen, die zuschauen, Gnade zum Hören. Amen. Wir sind ja mittendrin in einer Predigtreihe, wo wir danach fragen, wo ist Gott denn im Alltag? Das war vor früheren Generationen gar keine Frage eigentlich. Jeder Mensch wusste, es gibt irgendwie Gott. Und es war halt nur so ein bisschen die Frage, welchen Gott glaubt man denn? Das war halt, ja, irgendwie die Frage, welcher Gott ist denn der Stärkste? Jeder hatte so seinen Gott. Und je nachdem, wer gerade das Kriegsglück auf seiner Seite hatte, dessen Gott war der Stärkste zum Beispiel. Und auch im alten Judentum war es klar, also an Gott kann man nicht zweifeln. Einer, der sagt, es gibt keinen Gott, der ist ein Tor, der ist ein Narr. Also jemand, der Gott aus seinem Leben drängt. Das war damals völlig klar. Die Zeiten haben sich aber geändert. Die Zeiten sind nicht mehr so wie damals. Eberhard Jüngel, ein bekannter Theologe aus Tübingen, hat geschrieben, ob überhaupt ein Gott ist und was das denn eigentlich ist, ein Gott, das entscheidet sich für den heute fragenden Menschen daran, wo Gott anzutreffen und wo er als Gott anzusprechen ist. Wo können wir denn Gott noch treffen? Wo können wir denn noch Gott ansprechen? Das Blatt hat sich gewandelt. Wir wollen heute Gewissheit haben. Ist da denn wirklich jemand und wie können wir das denn überprüfen? Und je stärker wir nach Gewissheit fragen, desto mehr scheint sich Gott zu entziehen. Bis hin zu der Möglichkeit, dass kein Gott ist. Früher hatten die Menschen sich in diesem wohlgeordneten Verhältnis zurechtgefunden. Ihre Gotteserfahrung, ihre Welterfahrung und die Selbsterfahrung. Gott ist der ewig Bleibende, die Welt vergeht und der Mensch ist irgendwie dazwischen. Früher war das so. Und heute schaffen wir uns unsere Welten selbst. Heute werden wir diejenigen, die Welten schaffen. Heute sind wir diejenigen, die die ganze Natur beeinflussen können. Wir alles verstehen und wir können das alles begreifen. Wo ist da noch Platz für Gott? Brauchen wir den überhaupt noch? Wir schauen auf die selbst geschaffene Situation und manchmal vielleicht sogar mit Erschüttern, wenn wir an die Klimakatastrophe denken und uns bewusst werden, dass das unser Werk ist. Und wir uns die Frage stellen, was hat das denn alles noch für einen Sinn, wenn das alles unsers ist und wenn wir schuld daran sind und so weiter. Wo ist denn Gott da noch? Wir wollen trotzdem versuchen, auf diese letzten Fragen, wo ist Gott, Antworten geben. Nur insofern wir heute auf diese Fragen noch Antworten geben, hat Kirche überhaupt noch Existenzberechtigung. Wenn wir auf diese Frage als Christen eine Antwort geben können, dann können wir uns noch Christen, dann können wir uns noch Kirche nennen. Warum suchen wir also Antworten? Das hat etwas Persönliches sicherlich, aber auch etwas, was uns als gesamte Gemeinde betrifft. Persönlich zum Beispiel ist es für mich, dass ich mir diese Fragen immer wieder in meinem Leben gestellt habe. In Krisensituationen. Wo ist Gott denn da? Und dieser Gedanke, die Welt zu denken ohne Gott, könnte es sein, dass es ihn gar nicht gibt. Das mal existenziell durchzudenken, das mal auszuhalten und sich die Frage zu stellen, welche Antworten gibt es denn darauf, dass es Gott geben könnte? Welche Sicherheiten habe ich denn? Welche Gewissheiten habe ich denn, wenn einem das Leben scheinbar zwischen den Händen zerrinnt, in Krisensituationen, wo man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist? Und das ist etwas, was wir als Menschen teilen. Jeder Mensch kennt solche Erfahrungen, wo er diese Krisen hat, wo er sich Fragen stellt, wie geht's weiter? Gibt es den Gott oder gibt es ihn nicht? Wir sitzen als Menschen alle in diesem Boot. Wir sind alle aus diesem Holz geschnitzt, dass wir uns die Frage stellen, welche Perspektive haben wir denn für das Leben? Welche Hoffnung haben wir denn? Woraufhin können wir uns denn ausrichten? Und als Christen, als Kirchen sind wir dazu aufgefordert, von dieser Hoffnung zu sprechen. Das ist unsere Existenzberechtigung. Selber diese Hoffnung zu erleben, diese Fragen für uns zu beantworten, aber dann auch anderen davon Zeugnis zu geben. Ich wiederhole einen Text, den ich letzte Woche schon aus Gottes Wort zitiert habe, aus dem 1. Petrusbrief. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Kannst du deinem Nachbarn, kannst du deinem Freund Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in dir ist? Wenn er dich fragt, ey, wie kann das sein, dass du Hoffnung hast? Was ist deine Antwort? Darum denken wir über diese Fragen nach. Das ist der Grund für diese Predigtreihe. Heute haben wir, wie das schon angedeutet wurde, ein sehr schwieriges Thema, das Thema Sterben. Das ist zunächst einmal ein schweres Thema, wo man denkt, boah, das ist jetzt wirklich heftig. Das möchte man lieber zur Seite drängen, dass es mich Angst besetzt. Sterben und Tod sind ja auch in unserer Gesellschaft ausgesortiert. Da sind die Profis für zuständig, auf den Palliativstationen, auf den Intensivstationen, in den Altenheimen. Da sind die Profis, die sollen sich da mal beschäftigen, aber wir lieber nicht. Ist unangenehm. Wer stirbt denn heutzutage noch zu Hause? Wo kriegen Kinder mit, was es bedeutet, wenn ein Mensch im Sterben liegt? Eher selten. Das ist ein angstbesetztes Thema. Woody Allen hat gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Das drückt das ganz gut aus, finde ich. Ich möchte lieber nichts mit zu tun haben. Oder zumindest irgendwie nicht dabei sein. Im Psalm 90 allerdings wird uns ein Gebet überliefert, das eine bisschen andere Perspektive auf das Thema bringt. Da heißt es nämlich, lehre uns Gott bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist ein spannender Gedanke. Der Gedanke an den eigenen Tod soll uns klug machen. Was steckt denn da wohl dahinter? Im Mittelalter gab es sogar eine literarische Gattung, die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens. Da hat man sich da innerlich darauf vorbereitet, dass man eines Tages sterben wird. Da hat man sich vorbereitet, dass man gut sterben kann. Da hat man sich vorbereitet zu sterben. Dass der Tod einen nicht ereilt. Damals der schwarze Tod, die Pest und viele Kriege und so weiter und so fort. Da sind die meisten Menschen nicht so alt geworden, wie ich jetzt bin. Jetzt dürft ihr raten, wie alt ich bin. Ich bin schon über 40. Ja, sieht man mir nicht an, ich weiß. Okay, der Scherz sei mir erlaubt. Also, wo ist Gott im Sterben? Das ist die Frage heute. Psalm 139. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Und nehme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Gott geht also auch ins Sterben mit hinein, sogar ins Totenreich, sagt der Psalmist hier. Auch da bist du Gott. Nicht mal da ist Gott ein ferner Gott. Also dieses Thema betrifft uns alle früher oder später. Und es hat etwas Beängstigendes. Aber ich hoffe, dass wir heute stärker auf diesen klugmachenden Faktor dieses Gedankens uns ausrichten können. Dass wir ein kluges Leben führen können. Dass wir ein ausgerichtetes, ein fokussiertes Leben leben können. Und nicht nach der Vogelstrauß-Methode, Kopf in Sand, irgendwann bin ich mal dran. Das löst das Problem ja nicht. Sondern hinschauen und die Kunst des Sterbens einzutrainieren. Hoffentlich verliert der Gedanke an das Sterben und an den Tod seine beängstigende Wirkung, wenn du diese Predigt gehört hast am Ende. Dass du mehr Lebensfreude hast, hier und jetzt schon Lebensfreude. Das Leben ist ein Geschenk und wir dürfen jetzt leben und fröhlich leben, auch angesichts des Todes, weil der Tod nicht mehr das Bedrohliche hat, wenn wir diesen Glauben an Jesus haben. So wie es die holländische Christin gesagt hat, die im KZ gewesen ist, weil sie Juden vor dem Holocaust bewahrt hat. Corrie ten Boom war ihr Name. Sie hat immer gesagt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und das ist etwas, was ich uns allen wünsche, dass wir das heute hören können aus dem Wort Gottes heraus. Und ich möchte mit euch einen Text anschauen aus dem Lukas-Evangelium. Da heißt es, der Kontext, also Jesus ist am Kreuz, zwischen zwei Verbrechern. Also ich habe eine Szene rausgenommen aus der Situation, wo Jesus gekreuzigt wird. Da heißt es im Vers 32, es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zu seiner Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sprach und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selbst. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn aber auch die Soldaten und traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selbst. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere und wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hat, verschied er. Der Apostel Lukas berichtet uns hier von drei sterbenden Männern. Und von diesen drei Männern können wir sehr viel lernen über das Leben und über das Leben angesichts des Sterbens. Der erste Mann sagt: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und hilf uns. Dieser Mann schlägt in die gleiche Kerbe wie die Leute, die um das Kreuz herumstehen. Da sind auf der einen Seite sind die frommen, die Juden, die sagen: Wenn du doch der Christus bist, du hast anderen geholfen, dann komm doch runter vom Kreuz. Und die Römer sagen: Wenn du bist der Judenkönig, dann hilf dir doch selbst. Das kann nicht sein. Hier haben wir also zwei Gruppen vor dem Kreuz stehen. Auf der einen Seite die Religiösen, auf der anderen Seite die Soldaten, die römischen Soldaten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die sich sogar verachten gegenseitig. Aber hier an diesem einen Punkt haben sie absolute Übereinstimmung. Das Kreuz und dass da einer der König oder der Messias sein, das ist absolut dumm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Diese Idee, was hier vor unseren Augen passiert, macht keinen Sinn. Da stirbt jemand für einen anderen als Ausdruck der Liebe und als Ausdruck der größten Rettungstat in der Menschheitsgeschichte. Das kann nicht sein. Das kann auf keinen Fall sein. Das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Also entweder bist du im Tempel oder in einem Palast, aber ganz bestimmt nicht an einem Holzkreuz. Das macht keinen Sinn. Und dann sagt er: Jesus soll doch bitte den Beweis antreten. Wenn du der König oder der Messias bist, dann beweis es doch. Hol uns doch hier von diesem Kreuz runter. Du bist doch dieser Wundertäter. Du hast doch die Toten auferweckt. Und ich werde dir glauben, wenn du jetzt den Beweis antrittst und wenn du mich hier jetzt befreist. Ich habe doch wohl ein nachvollziehbares Anliegen hier, oder? Ich verreck hier gerade an einem blutigen Stamm. Und in Kürze wird mir die Luft wegbleiben und ich werde elendig am Kreuz verrecken. Also hol mich hier runter. Und wenn du das tust, dann werde ich dir glauben, dass du der Messias bist. Wenn du mich hier rausholst aus meiner misslichen Lage. Und das ist in unserer Zeit häufig auch so der Fall. So ticken viele Menschen. Wir haben ein Bedürfnis und wir machen einen Deal mit Gott. Gott, wenn du das und das tust, dann werde ich dir glauben. Gott, wenn du dies und jenes machst, dann werde ich dir glauben. Von Martin Luther ist eine interessante Begebenheit überliefert. Er hat gesagt, er ist in ein Gewitter gekommen und hat dann auch so ein Gebet gesprochen zu einer Heiligen, glaube ich. Wenn ich dieses Gewitter überlebe, dann werde ich Mönch. Da war noch ein Mittler dazwischen in seinem Denken, also er durfte nicht direkt zu Gott sprechen, aber das hat so ein bisschen was davon. Ich habe ein Problem und Gott oder irgendeiner von seinen Gehilfen muss mir helfen und dann werde ich Gott glauben. Aber das ist am Ziel vorbei. Wenn wir Gott suchen in dem, was unsere Bedürfnisse betrifft, dass Gott etwas für uns tun muss, wenn wir die Bedingungen stellen, dann suchen wir nicht wirklich Gott. Sondern wir suchen einen übernatürlichen Erfüllungsgehilfen, der für uns die Koffer trägt. Diese Menschen suchen nicht Gott, nicht einmal im Sterben sucht er wirklich Gott. Wenn wir einen Gott suchen, der nach unseren Laborbedingungen zu handeln hat und dann damit mit seiner Existenz er beweisbar wäre, dann haben wir vielleicht einen allmächtigen Erfüllungsgehilfen, aber allwissend ist er ganz bestimmt nicht und der gute, allmächtige Gott ganz bestimmt nicht. Wir wissen ja besser, was für uns gut ist. Wir haben ja den Plan für unser Leben. Wenn du mich hier nicht vom Kreuz runterholst, dann bist du eben nicht Gott. Es gibt aber leider keinen Gott, der allmächtig ist und der nicht auch mehr weiß, der über deiner Vorstellung von deinem Leben ist. Den Gott gibt's nicht. Wenn du glaubst, dass du über Gott stehst, deine Gedanken über dein Leben besser sind als Gottes Gedanken, dann ist es nicht Gott, den du suchst, sondern ist es vielleicht eine Projektion von deiner eigenen Identität ins Übernatürliche hinein. Das, was du suchst. Deine Vorstellung. So einen Gott gibt es nicht. Und folglich kann es da auch keine Begegnung mit einem wirklichen mit Gott geben. Wo ist Gott also? Wenn wir Gott durch unsere Bedürfnisbefriedigung vor Augen haben und denken so, oh, den Gott, wenn Gott das erledigt, wenn Gott meine Bedürfnisse befriedigt, dann werde ich es glauben. So einen Gott wird es nicht geben. Also gibt es auch keine Begegnung mit so einem Gott. Gott zieht sich zurück. Der zweite Mann sagt, fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind hier zwar zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dieser Mann hat etwas ganz Entscheidendes verstanden. Fürchtest du nicht einmal Gott? Hier geht es doch nicht darum, dass wir unsere Haut retten. Wenn du Gott begegnen willst, dann brauchst du Ehrfurcht vor Gott. Er versteht, dass es darum geht, in einer richtigen Weise Gott zu begegnen. Gerecht zu sein vor Gott bedeutet also in der richtigen Beziehung zu Gott zu kommen. Es geht nicht in erster Linie um deinen Körper, es geht um deine Seele. Er wusste, am Kreuz hängt er zurecht. Das waren nicht einfach nur irgendwie Verbrecher, das waren sehr wahrscheinlich Widerstandskämpfer, die Blut an den Händen hatten. Die haben sich mit den Römern angelegt. Die haben nicht einfach dort umsonst am Kreuz. Die Römer haben diese Menschen, also Widerstandskämpfer, immer am Kreuz hingerichtet. Elendiger Tod. Und im Sterben zieht dieser Mensch Bilanz. Wir hängen hier zurecht. Das ist genau das Gegenteil von dem religiösen Denken der Menschen, die dort unterm Kreuz sind. Religiöse Menschen denken, weil ich die Gebote Gottes gehalten habe, weil ich so ein toller Mensch bin, weil ich alles richtig gemacht habe, weil ich so viel nett gewesen bin in meinem Leben, weil ich dies und weil ich jenes, muss Gott doch. Hier ist ein Mensch, der ist an sein Ende gekommen. Er zieht Bilanz und er sagt, ich bin bankrott, ich habe nichts zu bringen, Gott. Ich habe gar nichts zu bringen. Ich habe nichts. Ich hänge zurecht. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Gott, ich kann dir gar nichts bringen. Ich habe es nicht in meiner Hand. Aber im Sterben schaut dieser Mann auf diesen einen, der da zwischen ihnen hängt. Und da bekommt er Hoffnung. Er sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er ist der Erste, der erkennt, das ist der Messias, wirklich. Das ist wirklich derjenige, von dem Daniel spricht, dass da einer kommen wird, ein Reich Gottes aufrichten wird. Und er ist der Herr aus diesem Reich. Er ist der göttliche Gesalbte. Er ist der Sohn Gottes. Und er vertraut sich in dieser Situation als Sterbender, als jemand, der bankrott ist, der nichts mehr zu bringen hat, vertraut er sich diesem Jesus an und schaut auf ihn im Sterben. Er hat eine Gottesbegegnung im Sterben. Und das ist ein wichtiger Moment, sich darauf innerlich einzustellen. Wir werden eines Tages alles loslassen müssen. Und wo schauen wir dann hin? Schauen wir auf unsere guten Werke? Schauen wir auf das, was wir alles richtig oder vielleicht auf alles falsch gemacht haben? Einer meiner Kollegen hat mal da berichtet, wie er einen ehemaligen SS-Offizier begleitet hat im Sterben. Unglaubliche Qualen hat dieser Mann erlitten. Unglaubliche Qualen hat dieser Mann gelitten und er konnte nicht loslassen. Und mein Kollege, der ist jetzt schon im Ruhestand, ist zu ihm gegangen und hat gesagt, Herr XY, Sie haben einen gerechten Richter, einen guten Gott, lassen Sie los. Er wird Ihnen alles vergeben. Das sind diese Momente im Sterben, wo man mit seinem Latein am Ende ist. Und er, nur noch dieser eine Gedanke, Jesus, denk du bitte an mich. Dieser Mann hat erkannt, dass man Gott nicht im Tempel begegnet, dass man Gott auch nicht in einem Palast begegnet, wo man ihn vielleicht als König vermuten würde, Gott ist abgeschoben worden auf diesen Müllhaufen vor der Stadt von Jerusalem, auf diese Schädelstätte, auf diesen Ort, den man Golgatha nennt. Da ist Gott abgeschoben, ganz an die Seite der Menschlichkeit. Gott ist hier mit mir in diesem Sterbeprozess. Gott ist schwach und ohnmächtig und nur als dieser schwache und ohnmächtige Gott ist er in der Lage, mir jetzt zu helfen. Gott hilft nicht durch seine Kraft und seine Stärke in dieser Situation, nicht durch seine Allmacht, sondern gerade durch seine Schwachheit und durch sein Leiden. Was für ein Gott. Und der dritte Mann, von dem hier die Rede ist, ist Jesus selbst. Er sagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann sagt er zum Schluss, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das ist sehr, sehr wichtig, diese beiden Texte, diese beiden Aussagen zusammenzudenken. Erst die eine und dann die zweite. Hier geht es mich nicht in erster Linie darum, ins Paradies zu kommen, so nach dem Motto, ich freue mich auf den Ort, wo endlich mir die gebratenen Vögel in den Mund fliegen und es mir ganz schön geht und gut. Ich habe mal gehört von einem kleinen Mädchen, die sich gewünscht hat, der Himmel, da ist ganz viel Schokolade und ganz viel Süßigkeiten. Und man kriegt keine Bauchschmerzen natürlich und wird auch nicht dick wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen älter ist, macht man sich ja solche Sorgen. Also man wird nicht dick und kriegt keinen Cholesterinspiegel, der steigt und all sowas. Ja, das, keine Ahnung, Vorstellung von Paradies, sehr unterschiedlich. Aber darum geht es in dieser, da ist nicht der Fokus drauf. Auch im griechischen Urtext ist der Fokus nicht auf dem Paradies in diesem Sinne, sondern der Fokus vom Text, der ist, du wirst bei mir sein, sagt Jesus. Mit Jesus sein, darauf kommt es an. Und wenn wir dabei einen kleinen Seitenstecker machen ins Johannesevangelium, in das hohepriesterliche Gebet, da sagt Jesus, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Und das sagt Jesus hier. Das passiert hier. Du wirst bei mir sein. Du bist nicht mehr ein Alleinsterbender, sondern du stirbst hier mit mir. Und ich bin bei dir. Du bist bei mir. Du wirst mit mir sein. Du stirbst jetzt nicht mehr ohne mich, sondern du stirbst und du lebst mit mir. Jesus nimmt diejenigen an, die mit leeren Händen zu ihm kommen und lässt sie bei sich sein. Du wirst mit mir sein. Und wenn Jesus dann seinen Geist in die Hände des Vaters übergibt, dann sind da ja schon zwei, weil der eine ist ja schon bei Jesus, mit Jesus. Und wenn wir im Sterben sind und in Christus sind, wie es bei Paulus in ganz vielen Stellen heißt, im Epheserbrief, im Kolosserbrief und so weiter, könnt ihr alles ja mal anstreichen, in Christus, durch Christus. Wir sind mit Christus verbunden. Und wenn Jesus seinen Geist als Sterbender in die Hände Gottes übergibt, dann sind wir mit ihm beim Vater in seinen Händen. Das ist ein krasses Bild. Als Sterbender in den Händen des Vaters. Als körperlich Sterbender ist er ein mit Jesus Lebendiger. In der bekennenden Kirche hatten die Christen damals 1934 einen Text verfasst, den ich fantastisch finde. Zumindest den ersten Abschnitt möchte ich kurz vorlesen. Aus der Barmer Theologischen Erklärung, da heißt es, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören und dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Im Leben und im Sterben haben wir diesem Wort Gottes, nämlich Jesus, zu vertrauen. Darauf kommt es an. Drei Männer sterben in diesem Text, in dieser Passage, die wir vor Augen haben. Und die Worte dieser Männer machen deutlich, wo Gott zu finden ist. Der erste, bei dem wird deutlich, warum er Gott eben nicht findet. Er sagt Gott, du musst dich auf meine Laborbedingungen einstellen. Und drückt damit letztlich aus, eigentlich bin ich selbst mein Gott. Ich brauche nur jemanden, der mir dabei hilft, so im Transzendenten, im Übernatürlichen so. Aber eigentlich geht es um mich. Und der zweite findet Gott, weil er an sein Ende kommt, weil er loslässt und weil er sagt, Gott, sei mir gnädig, ich brauche dich einfach. Jesus, ich habe nichts mehr zu geben, ich kann auch kein Abendmahl mehr feiern, mit gekreuzten Händen schwierig, taufen geht nicht mehr. Allein der Glaube an Jesus Darauf kommt es an. Und Jesus, der dann sagt, das Entscheidende ist, dass du mit mir bist. Wenn du loslässt, wenn du dich vorbereitest auf deinen letzten Weg und dass wir in dieser Weise von diesem Sterbenden lernen. Ich will Ehrfurcht haben vor Gott. Ich will bei Jesus sein. Egal, ob meine Bedürfnisse gestillt werden oder nicht. Egal, ob ich bekomme, was ich will oder nicht. Hauptsache, Jesus, ich bin bei dir. Das ist das Wichtigste. Und es ist sicherlich wichtig, dass wir auch als Christen, als Menschen, die von dieser Hoffnung her bestimmt sind, uns auf das Leben vorbereiten, auf das Sterben vorbereiten. Dass wir uns die Frage stellen, was ist denn mit unseren Beziehungen? Dass wir die Beziehung reinigen. Dass wir uns in das Loslassen einüben. Sterbende müssen loslassen. Dass wir nicht alles hier im Leben und hier an materiellen Dingen versuchen zu bunkern und festzuhalten, sondern uns die Frage stellen, brauche ich das wirklich alles? Wo kann ich mich verschenken? Auch, dass wir in Gemeinschaft leben, auch in der Gemeinschaft von Gläubigen, in der Gemeinde, in der Kirche zusammen zu sein und Glauben zu feiern. Weil Jesus sagt, das, was wir hier jetzt schon leben, als Christen, das werden wir in der Ewigkeit immer haben. Also du kannst jetzt schon mal den Himmel einüben. Ich weiß, dass es in Kirche nicht immer einfach ist. Aber wir können uns ja schon mal darauf vorbereiten. Können Vergebung leben, können uns wieder neu aufeinander zubewegen, Beziehungen wieder aufleben lassen. Im Himmel werden wir sowieso zusammen sein. Können wir jetzt ja schon mal wieder mal anfangen. Gott anzubeten, Gott zu preisen. Und uns zur Seite zu stehen, auch in den schwierigen Zeiten. So wichtig, wenn man dann wirklich in den Sterbeprozess reinkommt, dass da Leute sind aus dem Hauskreis, dass die Ältesten kommen zum Beten, dass wir miteinander die Menschen in ihren letzten Wochen und Monaten begleiten, dass keiner alleine stirbt und dass wir uns die Hand halten, wenn man dann hinübergeht und darauf zu vertrauen, mein Bruder, meine Schwester ist jetzt da und kann das glauben, was er das ganze Leben geglaubt, kann das sehen, was er das ganze Leben geglaubt hat. Und dass wir innerlich uns darauf vorbereiten, der Tod kann sehr plötzlich kommen. Das heißt ja nicht, dass alle von uns 90 oder 100 Jahre alt werden. Gott segne uns alle mit einem hohen Alter, natürlich. Aber gerade in den letzten Wochen haben wir wieder gemerkt, Naturkatastrophen oder Unfälle oder Krankheiten, wie schnell kann das kommen? Dass wir uns innerlich darauf vorbereiten, dass wir klug werden. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Dass wir uns, jeder Einzelne, aber auch als Gemeinschaft der Glaubenden, von dieser Hoffnung her, wir wollen ein kluges Leben leben. Auch angesichts des Todes. Und der Tod ist keine Bedrohung mehr, weil Christus gestorben und auferstanden ist. Und das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung. Und wenn wir an ihn glauben, sind wir mit ihm. Und der Tod, der körperliche Tod, ist einfach nur noch ein Übertritt, ein Durchgang, ein Vorhang in ein anderes Leben. Das ist die Hoffnung, von der her wir leben. Ich lade euch ein, alle aufzustehen zu einem Gebet. Jesus, wir danken dir, dass wir, wenn wir auf dich schauen, loslassen können, unsere ganze Schuld, das, was wir falsch gemacht haben, vielleicht auch alles, was wir richtig gemacht haben, wir können es loslassen und es dir anvertrauen. Denk an uns, denk an mich, Jesus, in meinem Leben und in meinem Sterben. Und ich danke dir dafür, dass wir mit dieser frohen Botschaft unterwegs sein können, dass du genug bist zum Leben, weil du bist die Auferstehung und das Leben. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, dass du jeden Einzelnen diesen Blick schenkst auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dass du uns die Hände ausstreckst und uns zusprichst, schau doch auf mich. Gib mir dein ganzes Leben. Ich will dich begleiten durch das Leben und durch das Sterben hindurch in ein neues Leben, in ein ewiges Leben. Danke, dass dieses ewige Leben jetzt schon beginnt mit dir, dass wir gesetzt sind an himmlische Orten durch dich, Jesus, dass wir mit dir verbunden sind und dass uns das keiner wieder nehmen kann. Vater, ich bete, dass wir mit dieser Hoffnung in die kommende Woche gehen, in die kommenden Wochen, dass du uns in Christus begegnet bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du in jedem von uns, der hier ist, in jedem, der an den Monitoren zuschaut, Glauben, diesen einfachen Glauben schenkst und wächst und lebendig machst. Und wenn das passiert, dann wirkst du schon, Heiliger Geist. Wenn dieser Glaube in uns entfacht, dann fängst du Gott schon an, in uns zu wirken. Und wenn wir Ja sagen, das ist auch dein Verdienst, Gott. Und darum bitte ich dich, dass dieses Wunder einmal wieder passiert, dass du Glauben in uns schenkst, dass wir ein kluges Leben leben können, voller Hoffnung, voller Lebensfreude, auch angesichts des Sterbens und des Todes. Amen.